NDR Info. Mikado am Morgen. Heute
nix mehr mit Melkschemel und Heuforke, moderne Technik auf dem Bauernhof.
Am Mikrofon
ist Jessica Schlage. Hallo! Ja, und bestimmt kennt ihr Bücher zum Beispiel, die auf dem Bauernhof spielen, ne? Auf einem Bauernhof, wie er früher war. Astrid Lindgrens berühmte Geschichten von Michel aus Lönneberger, die erzählen von so einem Hof, wo die Kühe mit der Hand gemolken werden, während der Bauer auf so einem kleinen Holzhocker sitzt und da helfen die Pferde beim Pflügen und das Getreide wird von Hand ausgesät. Aber so geht es natürlich längst nicht mehr zu, das Leben auf dem Bauernhof. Davon erzählen heute unsere Gäste.
Für mich stand das immer schon fest und ich wollte auch nichts anderes als Landwirt werden.
Und es ist halt einzigartig, mit den Maschinen zu arbeiten. Ne?
Das ist ganz cool, der Trecker. Weil er so viel PS hat und dann hat er auch das Parallelfahrsystem oben drauf.
Es kommt jetzt eine Zeit, dass man noch mehr dazulernen muss oder noch andere Techniken kriegt. Ich glaube schon, dass das fortschreitet, dieses Technikwunder.
Ja, und Technik auf dem Bauernhof, das ist heute unser Thema hier bei Mikado am Morgen. Denn die moderne Landwirtschaft und auch Viehwirtschaft ohne Computer und ohne große technische Maschinen ist oft gar nicht mehr vorstellbar. Manche Höfe haben Roboter, ne, zum Melken der Kühe zum Beispiel. Und mehr über Technik erzählen meine Studiogäste heute. Ich spreche mit zwei Landwirten und mit Kindern, die sich auf Bauernhöfen gut auskennen. Außerdem heute bei Mikado am Morgen. Wir haben einen Filmtipp für euch und natürlich auch wieder von Kindern erzählte Witze. Schön, dass ihr dabei seid. Ein gemütliches Bauernhaus mit einem großen Hofhund und im Stall so ein paar Kühe und Schweine und ein Dutzend freilaufende Hühner, ja, das sind so die Bauernhöfe, wie man sie aus Bilderbüchern kennt. Wer aber von euch mal auf einem richtigen Bauernhof war, der weiß natürlich, dass das alles viel größer ist inzwischen. Es gibt, wenn es Tiere gibt, auch viel mehr als nur ein paar und vor allen Dingen wird auch richtig viel Technik benutzt auf den modernen Höfen. Was alles und wofür das gut ist, darüber wollen wir heute sprechen. Radio für Kinder auf NDR Info bei Mikado am Morgen mit meinen vier Studiogästen heute. Ich stelle euch mal der Reihe nach vor, fange an bei Theresa Marie Pelker. Herzlich willkommen, Theresa.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben auch gleich gesagt, wir duzen uns, ne?
Ja,
gerne. Ein bisschen einfacher. Du bist Juniorchefin auf einem Bauernhof in Insmühlen am Rand der Lüneburger Heide, dem Kassenshof. Das ist ein Familienbetrieb, ne, der sowohl Bioprodukte herstellt als auch Nicht-Bioprodukte. Und du bist auch selber auf dem schon aufgewachsen, ne? Kannst du mir erzählen?
Genau, ich komme vom Hof. Ja. Ich war dann lange unterwegs und bin dann aber wieder auf den Hof zurückgegangen und mache das wirklich mit ganz, ganz viel Freude. Also es ist eine ganz tolle Arbeit da und man arbeitet auch mit der ganzen Familie zusammen. Das macht sehr viel Spaß.
Mhm. Magst du uns mal erzählen, welche Tiere gibt es denn bei euch auf dem Hof und was baut ihr sonst an?
Ja, wenn du vorhin gesprochen hast, so von diesem klassischen Bauernhof, wie man sich das vorstellt, Da können wir nicht mit so viel aufwarten. Also wir haben Hunde natürlich, dann haben wir ein paar Pferde, aber das, was wir wirklich an Landwirtschaft machen, das sind bei uns die Hühner.
Ah ja.
Wir haben Legehennen und zwar 20.000. Das klingt tierisch viel,
ja,
ist
schon.
Es aber eigentlich gar nicht im Verhältnis. Also wenn man heute mal auf so einen Bauernhof guckt, dann ist mittlerweile fast der normale Stall, wenn neu gebaut wird für einen Familienbetrieb, 40.000 Plätze groß.
In einem Stall?
In einem Stall.
In einem Stall.
Die sind dann unterteilt, da sind so einzelne Altersgruppen drin teilweise, manchmal auch einfach nur einzelne Gruppen. dass es nicht ganz so viele auf einmal sind. Aber ja, das ist dem Huhn eigentlich ja fast egal, ob da noch ein Abteil daneben ist und noch eins daneben ist. Mhm. Wichtig ist, dass man sich gut um die Tiere kümmert. Und das machen wir bei uns.
Ihr habt ansonsten auch noch, ich glaube, Kartoffel, Spargel und was baut ihr noch an? Oder was habt ihr auf dem Hof?
Das ist bei uns das Wichtige im Ackerbau. Kartoffeln, Spargel, bisschen Getreide einfach für die Fruchtfolge, weil man nicht Kartoffeln nach Kartoffeln anbauen kann. Und dann machen wir noch Weihnachtsgänse. Da haben wir 900 Stück, die aber immer ein halbes Jahr bei uns sind. Die kommen im Juni und werden dann ja, Richtung Weihnachtsfest geschlachtet.
Und dann gegessen zu
Weihnachten. Und dann gegessen, so ist es.
Genau.
Bis dahin lieben wir sie sehr. Aber ja, sie sind am Ende dann eine Weihnachtsgans und machen das Weihnachtsessen perfekt.
Ja, und kannst du einmal schon mal vielleicht ganz kurz nur erzählen, wir sprechen ja gleich ausführlich drüber, aber einfach, wo setzt ihr überall Technik ein auf eurem Hof?
Ja, wir haben im Hühnerstall wirklich sehr, sehr viel Technik, einfach weil das bei uns ein wichtiger Teil ist. Und man das einfach auch gut da benutzen kann. Beim Spargel haben wir etwas Technik, da haben wir eine ganz tolle Sortiermaschine. Bei den Kartoffeln, da hängen wir ein bisschen von der Technik hinterher. Also so viel Modernes haben wir da gar nicht. Also wir sammeln nicht mehr per Hand auf, aber der Kartoffelroder, das ist ein ganz einfacher Kartoffelroder. Und bei den Gänsen haben wir gar keine Technik großartig. Die werden wirklich gefüttert, die werden reingebracht und rausgebracht.
Und Kartoffelroder ist die Maschine, die die Kartoffeln erntet sozusagen.
Genau,
ne?
Damit werden die aus dem Boden rausgeholt.
Mhm. Sprechen wir nachher natürlich auch einfach noch ein bisschen genauer drüber. Du bist ja nicht mein einziger Gast. Ne? Zugeschaltet aus Hannover sind drei weitere Experten, was Landwirtschaft angeht. Lars Havela und er hat Gregor und Lukas noch dabei. Hallo ihr drei.
Moin.
Hallo.
Hallo Jessica.
Hallo. Ihr kommt eigentlich aus Dehstedt bei Braunschweig, ne? Und weil das dann doch ein ziemlich weiter Weg für euch gewesen wäre nach Hamburg, seid ihr stattdessen in unser NDR-Studio in Hannover gefahren und habt Kopfhörer auf und sprecht in Mikros und so können wir uns alle hören, aber nicht sehen. Gregor und Lukas, sagt uns doch vielleicht mal als erstes, ob jetzt im Herbst eigentlich noch so richtig viel zu tun ist auf einem Bauernhof. Gregor, magst du mal anfangen? Was steht denn im Moment so an?
Die Feldbestellung, also wir bringen aufs Feld Weizen und drillen das ein. Das heißt, eindrillen heißt, dass wir das einsehen und das dann da aufs Feld bringen. Für nächstes Jahr eigentlich das Feld bestellen, damit wir wieder das abernten können.
Ah, also da fängt man tatsächlich jetzt schon an. Okay. Und Lukas, was ist sonst, was ist vielleicht gerade abgeschlossen worden auf dem Bauernhof bei euch?
Ja, eigentlich dann die Ernte und die Bodenbearbeitung. Ne?
Ah, was habt ihr geerntet? Was wird bei euch angebaut?
Weizen, Gerste und Raps.
Und ihr kommt alle von der Betriebsgemeinschaft Terra Elm. Was ist das denn genau, so eine Betriebsgemeinschaft? Lars, du bist ja der Geschäftsführer, ne? Erklärst du uns das mal?
Ja, gern. Die Terra Elm GmbH ist ein Zusammenschluss.
Ja.
Wir sind 6 landwirtschaftliche Betriebe, die sich zu einem zusammengeschlossen haben. Und auch zu gemeinsam arbeiten. Wir nutzen die Maschinen gemeinsam und bestellen unsere Felder auch alle gemeinsam, wird geerntet. Eigentlich wie ein Familienunternehmen. Mhm. Und alle einzelnen Betriebe sind natürlich auch involviert und arbeiten auch gerne mit. Auch diejenigen, die vielleicht nicht in der Landwirtschaft tätig sind, auf die kann ich mich aber auch verlassen, wenn die am Wochenende kommen. Also wir arbeiten alle Hand in Hand und alle zusammen.
Also im Grunde schmeißt man so ein bisschen zusammen, damit nicht jeder einzelne Maschinen kaufen muss und so, sondern dass man das gemeinsam machen kann. Kann man das so sagen?
Genau, das ist der Hauptgrund.
Ja, und kannst du uns einmal sagen, was gibt's bei euch in der Betriebsgemeinschaft alles? Was wird da angebaut zum Beispiel und wie groß ist das auch, dass wir so eine Vorstellung bekommen?
Ja, also wir wirtschaften auf 850 Hektar Ackerland.
Das ist viel, ne? Theresa, ich frage auch mal bei dir hier.
Das ist sehr ordentlich.
Ja,
das ist
ordentlich.
Schon, ja, ja, definitiv.
Ja, das ist es. Wir haben 80 Hektar Grünland. Mhm. Also es schwankt immer so ein bisschen, weil bei uns das Grünland mal wird es ein bisschen mehr, weil wir noch Ausgleichsflächen machen. Und wir produzieren eigentlich Weizen, Gerste, Raps. Das sind so unser Hauptstandbein und wie gesagt schon Lischrassamvermehrung, was wir eigentlich auf den relativ staunassen Böden anbauen, wo keine andere Bewirtschaftung möglich ist.
Okay, da muss ich mal nachfragen. Also erstens hast du gesagt Grünflächen, das heißt, da ist einfach mal dann ein Jahr lang Gras drauf oder was ist da?
Nee, das ist Dauergrünland, da bleibt auch immer Gras drauf.
Okay.
Und das ist sozusagen die Fläche, die unsere Pferde ernährt.
Ah, verstehe. Und Lischgrasvermehrung, also erstens, was ist Lischgras? Das habe ich vorher auch noch nicht gehört.
Also Lischgras ist eigentlich ein spezielles Gras, sieht als Gras auch genauso aus, wie man Gras sich so vorstellt. Das wird ungefähr ja, so 1,80 Meter groß.
Oha.
Und hat oben als Samenträger wie so einen kleinen Kolben. Der sieht ähnlich aus wie Schilf zum Beispiel, wenn das reif ist, bloß viel, viel kleiner. Und Lischgras hat eine Eigenschaft, das Gras ist sehr strukturreich
und wird eigentlich gerne in Mischungen angesät als 5-10% Anteil, wo zum Beispiel Tierarten die Struktur mögen, und das sind in den meisten Fällen Pferde. Also es wird nicht rein angebaut, sondern kommt nachher in eine Gräsermischung.
Und wird dann gefuttert von den Pferden zum Beispiel?
Genau.
Und ihr baut das an, damit ihr dann wieder Samen bekommt, die ihr weiterverkauft sozusagen?
Ja, also wir vermehren das im Auftrag. Mhm. Und das geht zu einer Saatgutfirma, da wird es aufbereitet, wird gemischt. Damit haben wir aber selber nichts zu tun. Also wir sind sozusagen die Produzenten in erster Phase und produzieren das nur für die Aufbereitung.
Mhm. Lukas, du bist ja 15, ne? Und dein Vater hat auch einen dieser 6 Betriebe in der Gemeinschaft in Destedt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wohnt ihr sozusagen auf dem Hof oder wie ist das?
Nee, auf dem Hof selber wohnen wir nicht. Wir wohnen knappe 2 Kilometer weiter weg.
Mhm. Und kannst du einmal sagen, wie das bei euch ist in Sachen Technik? Also Traktor, Mähdrescher oder so bei Feld, das kenne ich noch so aus meiner Kindheit. Was kommt bei euch noch dazu?
Ja, also wir nutzen halt alle Trecker zusammen. Die werden halt für 3 Jahre geleast und dann gehen sie wieder weg.
Mein 4. Studiogast Gregor ist 13 Jahre alt. Gregor, deine Eltern sind nicht in der Landwirtschaft, aber du hast auch nochmal Verwandte, die einen Hof haben, und du bist auch eben oft auf der Betriebsgemeinschaft in Destedt, ne? Hilfst du da auch mal so ein bisschen mit bei der Ernte oder so?
Ja, ich darf aber noch nicht selber fahren, habe noch keinen Führerschein.
Und genau, mit 13 ist noch ein bisschen früh, ja.
Ja.
Und was machst du?
Ja, ich feg mal die Halle oder fahre so mal auf dem Trecker mit.
Und fallen dir noch andere Geräte ein oder Technik, die in der Betriebsgemeinschaft bei euch benutzt wird?
Ja, die Scheibenegge.
Die Scheibenegge, was macht die denn?
Also die hat jetzt sage ich mal, vorne also mehrere Teller, hinten ist eine große Walze. Und die Teller vorne reißen das ein bisschen vorne auf und dann wird hinten die großen Klumpen hinten wieder zerdrückt und klein gemacht.
Also die macht den Boden dann so ein bisschen locker, kann man so sagen, ne?
Genau.
Und Lars, magst du vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen, so einfach in Stichworten, was kommt da alles noch so an Technik dazu bei euch?
Also die Haupttechnik bezieht sich nicht auf Materialtechnik, sondern eher auf die Software in der heutigen Zeit. Und wir nutzen also Applikationstechniken, um speziell die Aussaatmenge oder die Düngemenge auf verschiedene Hektar auf dem Schlag zu verteilen. Wir haben also Lenksysteme im Einsatz von den Treckern und vom Mähdrescher, dass man also selbst gar nicht mehr das Lenkrad berühren muss während der Fahrt, während der Ackerarbeit. Das ist mehr so die GPS-Technik und Software-Technik, die wir noch nutzen dazu.
Also wirklich Computerprogramme, die euch sozusagen helfen. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Lukas, dein Vater ist ja Landwirt, ne? Du möchtest nächsten Sommer auch mit der Ausbildung zum Landwirt anfangen. Was macht dir an der Arbeit Spaß?
Ja, mit den großen Maschinen fahren.
Ja.
Und das ist so das Faszinierende, ne?
Also wir haben einmal Lukas, Gregor und Lars Havela, die sich sehr gut bei einer Betriebsgemeinschaft auskennen, mit gleich 6 Betrieben, die sich zusammengeschlossen haben. Ziemlich riesig verglichen mit dem Kassenshof in der Lüneburger Heide, von dem heute Theresa Marie Pelker zu Gast ist. Aber technische Geräte, haben wir schon gehört, ne, die Arbeit erleichtern, werden auf allen Bauernhöfen eingesetzt. Was es da so alles gibt in der modernen Landwirtschaft, darüber erfahrt ihr gleich mehr hier bei Mikado am Morgen nach euren Witzen.
Zum Schießen, zum Wiehern, zum Mäusemelken.
Der Gast flucht: Das schmeckt ja wie gebratene Kuhfladen mit Sägespänen. Meine Güte, staunt der Ober, was Sie in Ihrem Leben schon alles gegessen haben.
Jan macht zum ersten Mal Ferien auf dem Bauernhof. Vor dem Schlafengehen sagt die Bäuerin: Also Jan, bei uns auf dem Dorf, da wird man morgens vom Hahn geweckt. Prima, sagt der Junge. Dann stellen Sie ihn bitte auf 9:30.
Ostfriesische Bauern am Stammtisch. Einer von ihnen hat ein blaues Auge und wird gefragt: Wie ist denn das passiert? Er antwortet: Das war so. Meine Kuh hat mich immer beim Melken mit ihrem Schwanz gepeitscht. Das wollte ich ihr abgewöhnen. Also habe ich ihr einen Ziegelstein an den Schwanz gebunden.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info. Heute geht's um Bauernhöfe und um Landwirtschaft. Und das Gegackere im Hintergrund habt ihr natürlich längst erkannt, ne? Das sind Hühner. Und jede Menge davon gackern auf Theresa Marie Pelkers Hof in Innsmühlen am Rande der Lüneburger Heide durch den Stall für Freilandhennen. Theresa, klingt das bei euch so ähnlich wie hier gerade in unserem Hintergrundgeräusch?
Ja, das ist schon ganz gut vergleichbar. Also es ist auch bei uns, wenn man in den Stall reingeht, manchmal richtig laut. Aber anhand der Töne, die die Hühner so von sich geben, hört man immer, wie es denen gerade geht.
Ah.
Also wenn die morgens am Eierlegen sind, dann machen die andere Geräusche als nachmittags, wenn die gerade im Sand baden. Also man hört immer so, welche Tageszeit es sein könnte und ob die zufrieden sind und ob ein bisschen Ruhe im Stall ist oder ob gerade Aufregung ist.
Den Stall für die Freilandhennen habt ihr vor 2 Jahren gebaut. Wieso sind denn Freilandhennen überhaupt im Stall? Man denkt ja irgendwie Freiland, das klingt so, als würden die den ganzen Tag irgendwie auf der grünen Wiese rumpicken oder so.
Ja, die könnten den ganzen Tag auf der grünen Wiese rumpicken, aber die können halt auch im Stall sein. Und besonders morgens die Eier müssen sie erstmal im Stall legen.
Mhm.
Weil wir natürlich nicht alle Eier auf der Wiese einsammeln können. Und übersehen wir mal eins, das geht natürlich nicht, sondern die müssen jeden Tag aus dem Stall raus, die Eier. Und deshalb sind die Hühner im Stall und dann haben die auch noch einen Wintergarten und das Freiland. Also die haben 3 verschiedene Möglichkeiten, wo die sich aufhalten können.
Und du hast vorhin schon erzählt, 20.000 Hühner habt ihr, Legehennen im Stall. Wie groß ist dieser Stall, dass man sich das vorstellen kann?
Ach, ich kann das gar nicht genau schätzen, aber es verteilt sich sehr. Mhm. Also wenn man im Stall ist, hat man nie das Gefühl, dass das so viele Tiere sind. Überhaupt nicht, weil es auch einzelne Abteile da im Stall sind. Es fühlt sich nicht viel an und trotzdem erkennt man Hühner wieder. Man muss schon dafür gut kennen. Aber wenn man merkt, Mensch, dem Huhn geht's nicht so gut, dann muss man sich ein bisschen suchen, aber man kann die schon gut wiederfinden am nächsten Tag. Trotzdem die natürlich alle durcheinander laufen im Stall in ihrem Abteil.
Wie viele sind in einem so einem Abteil?
Da sind 5.000 Hühner drin.
5.000? Oh, Wahnsinn.
Ja.
Und du sagst, man erkennt die wieder. Gibt man denen auch Namen oder irgendwie so zumindest so in Gedanken, das ist das mit dem, weiß ich nicht, mit dem roten Fleck noch im Gefieder oder so?
Man erkennt welche wieder, aber ich muss gestehen, wir nennen eigentlich alle Hühner Agathe.
Agathe?
Einfach jedes Huhn.
Und ihr habt, du hast das vorhin schon kurz angedeutet, in diesem Stall richtig viel Technik auch eingebaut. Ich habe gehört, Förderbänder bringen den Hühnern das Essen und transportieren auch die Eier ab. Wie funktioniert das denn genau?
Ja, die Hühner werden gefüttert 7-mal am Tag über so eine Futterkette. Die nimmt das Futter mit rein, diese Kette, und dadurch kriegt das Huhn immer wieder frisches Futter. Das Futter wird auch automatisch gemischt. Die bekommen zum Beispiel nachmittags bei uns Muschelkalk dazu, damit einfach die Schale ein bisschen härter noch ist, gerade bei den älteren Hühnern. Das heißt, wir müssen nicht selbst 7-mal am Tag in den Stall gehen, sondern die Hühner werden alleine gefüttert. Und so ein Stall ist von innen aufgebaut, dieser Lebensbereich. Das ist wie so ein offenes Regalsystem, kann man sich das vorstellen.
Mhm.
Das heißt, es gibt auf einer Ebene gibt es Futter und Wasser, auf einer anderen Ebene gibt es dann Nester. Und da können die sich aber ganz frei drin bewegen in diesem Regalsystem. Also sie können nach oben fliegen, die können in ein anderes Regal reinfliegen. Und da ist in einem Regal halt, in einem Fach ist drin, sind die Nester. Da gehen die rein, da ist so ein Vorhang, da ist so ein, wie so ein Kunstrasen drin, wo die sich auch gerne raufsetzen mögen, ist ein bisschen weich unterm Hintern dann. Und dann rollt das Ei alleine nach hinten weg.
Ah.
Und dann rollt das auf das Förderband und wenn wir dann morgens machen wir das immer, stellen wir das Förderband an, dann kommt das von alleine vorne an im Eiersortierraum und dann können wir sortieren.
Und steht dann da einen ganzen Tag jemand im Sortierraum oder ist es dann wirklich morgens, gibt es dann 2 Stunden, wo man weiß, alle Hühner legen jetzt die Eier?
Genau, also die legen alle morgens die Eier, schon sehr pünktlich miteinander. Direkt nach dem Aufstehen geht's los und dann sind die eigentlich so gegen 10 damit fast durch und wir sortieren dann auch morgens währenddessen. So dass dann, ja, alle Eier auf einmal rauskommen können. Dass wir selbst nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sind.
Und wie läuft das mit der Futtereinteilung? Du hast vorher erzählt, da gibt es eben auch so eine Art Förderband, so eine Futterkette sozusagen. Kann man denn kontrollieren, welches Huhn wie viel isst oder das alle gleichmäßig essen oder futtern die einfach so, wie sie Lust haben?
Nein, das können wir kontrollieren. Ach, schon, wie viel hat theoretisch jedes Huhn aufgenommen, wie viel Futter. Aber wir wissen es natürlich nicht genau von jedem einzelnen Huhn. Das heißt, um das dann zu kontrollieren, ob auch die Gewichte einigermaßen passen oder ob die sehr unterschiedlich vom Gewicht sind, ob da ganz leichte und ganz schwere Hühner zwischen sind, haben wir eine Hühnerwaage im Stall.
Mm.
Das ist so ein langer Stab, wo unten so eine Plattform dran ist, die nur so 5 bis 10 Zentimeter vom Boden entfernt ist. Und auf dieser Plattform, da können die Hühner sich raufsetzen. Und die merken gar nicht, dass sie gewogen werden, aber wir wissen danach, haben wir am Tag dann ungefähr 500 Hühner gewogen, was man per Hand nie machen würde, weil es wahnsinnig viel Arbeit ist. Aber so können wir sagen, ob alle Hühner ungefähr das gleiche Gewicht haben, wie groß die Abweichung ist und ob die Gewichte passen.
Ebenfalls bei mir in der Sendung sind heute ja Lukas, Gregor und Lars von einer Betriebsgemeinschaft in Destedt in der Nähe von Braunschweig. Und bei euch werden ja keine Nutztiere gehalten, ne? Sonst aber auf den Höfen, wo ihr seid. Ich frage mal Gregor, wie ist es?
Nö.
Und ihr wohnt ja aber beide auf dem Dorf, ne? Gibt es da auch Hühner oder habt ihr selbst irgendwie Hühner noch in der Familie?
Ja, mein Opa hat noch ein paar Hühner. Der füttert die noch mit Hand und sammelt die Eier noch per Hand und das halt noch wie früher.
Mhm. Und Theresa, wie ist das? Du hast gesagt, ihr habt 20.000 Hühner und das sei jetzt sogar eher noch wenig. Ne? Klingt natürlich total viel, aber ja. 40.000 in einem Stall ist eher der Standard zum Beispiel. Braucht man so eine große Menge und dann eben auch die Maschinen, die Technik, irgendwie den Strom sozusagen zum Überleben tatsächlich? Ist das so?
Ja, das ist schon, im Ansatz ist das so. Und umso größer der Stall ist, umso mehr Technik lohnt sich dann natürlich auch. Und man hat dann auch einfach mehr Zeit, um die Tiere wirklich, um sich drum zu kümmern, um wirklich zu gucken. Wenn ich durch den Stall durchgehe und Eier absammle zum Beispiel, kann ich nicht so viel anderes machen. Da muss ich mich darauf konzentrieren. Und wenn ich dann aber wirklich mal in Ruhe durchgehe und eigentlich gar keine Aufgabe habe, einfach nur in Ruhe gucke, das kostet auch Zeit und die Zeit kann ich mir ganz anders nehmen, wenn andere Aufgaben von der Technik übernommen werden.
Und diese Zeit, die wird euch eben verschafft durch Maschinen, Automaten, Roboter, was nicht alles, was es da gibt auf dem Bauernhof von heute. Unser Thema heute bei Mikado am Morgen und über die Technik, die Lars, Gregor und Lukas auf ihrem Hof nutzen, um so viel Getreide wie möglich einzufahren, sprechen wir gleich.
Record spinning, you feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder jeden Sonntag hier auf NDR Info. Heute zum Thema Leben auf dem Bauernhof. Ja, und da müssen wir zugeben, der gute alte Bauernhof, wo es so richtig gemütlich zugeht mit ein paar Kühen, einer Handvoll Hühner und Schweinen und möglichst auch einigen Pferden. Und das alles zusammen auf einem Hof. Diese Art Bauernhof, so in dieser kleinen Form, gibt es eigentlich nicht mehr. Lukas und Gregor, ihr seid ja zum Beispiel auf dem Hof meistens auch mit dem Trecker unterwegs. Ne?
Ja.
Ja.
Jetzt seid ihr gerade mal 13 und 15 Jahre alt. Ich dachte ja immer, da darf man, also man darf auf jeden Fall noch nicht Auto fahren, ne? Das darf man erst mit 18. Wie ist das beim Treckerfahren? Lukas, vielleicht magst du mal erklären?
Ja, Treckerfahren darf man halt auch auf dem Feld.
Ja.
Also ich bin das erste Mal mit 7 alleine gefahren.
Und wie ist das dann später? Ab wann darf man zum Beispiel einen Führerschein machen?
Ich mache jetzt einen, also 15 kann man dann anfangen.
Und was musst du da alles lernen für den Treckerführerschein?
Das ist eigentlich genauso wie beim Autoführerschein.
Und Gregor, wie ist es bei dir? Du bist ja 13. Fährst du auch schon richtig viel auf dem Trecker rum?
Ja, aber nur auf dem Acker.
Weil du darfst natürlich noch keinen Führerschein machen, ne? Was macht dir daran Spaß?
Mir gefallen halt die großen Trecker, die Maschinen. Und das ist halt cool, wenn man da auch dann auch mal fahren darf.
Und diese Traktoren, muss man ja auch vielleicht nochmal sagen, für alle, die das nicht wissen, das sind ja auch tatsächlich richtig ausgetüftelte Maschinen. Also nichts von wegen jetzt nur ein Hebel und Schaltknüppel oder so. Lukas, der Trecker, den du am liebsten fährst, der lässt sich über einen Joystick lenken. Stimmt das?
Nee, damit kann man halt nur die Fahrtrichtung ändern oder auch Gas mitgeben.
Du hast ansonsten dann eben ein ganz normales Lenkrad oder wie führt man so einen Traktor?
Ja, ganz normales Lenkrad.
Und dann haben wir vorhin noch mal gehört, es gibt sowas wie ein Parallelfahrsystem. Was ist das denn? Kannst du das mal erklären?
Ja, das ist wie so ein Navigationsgerät.
Ja.
Und dann hat der Trecker da seine Spuren und dann ein A- und ein B-Punkt und dann zieht man die Linie, also der malt das dann auf und dann fährt er da rauf und runter.
Das heißt, du musst dann selber gar nicht mehr lenken, sondern der macht das völlig alleine oder wie ist das?
Ja, halt nur dann am Ende, da muss ich dann lenken.
Am Ende heißt, wenn du am Ende des Feldes angekommen bist, dann musst du einmal die Kurve lenken.
Ja.
Okay. Lars, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ergänzen. Was bringt diese Technik, dieses Parallelfahrsystem für euch?
Also in erster Linie entlastet das unheimlich den Fahrer. Mhm. Der kann sich also auf die Geräte, die vom Trecker bedient werden, gezogen werden, konzentrieren. Und natürlich spart es auch unheimlich Kosten. Also wir haben Arbeitsbreiten bei uns auf dem Betrieb, so zwischen 5 und 6 Meter Arbeitsbreite von den Geräten. Und da ist es einem fast nicht möglich, dass man den Anschluss immer trifft, wenn man rauf und runter fährt auf dem Acker.
Also man will ja sozusagen den ganzen Acker abdecken, ne? Ich versuche es nochmal ein bisschen bildlich zu erklären. Also man hat irgendwie irgendwas hinten dran am Trecker und versucht, den ganzen Acker abzufahren, genau abzudecken und dann nicht irgendwie was freizulassen zwischendurch und dann womöglich nochmal zu fahren oder so.
Genau so ist es.
Und die Technik lenkt das sozusagen genau hin.
Das Lenken ist die eine Sache und die Arbeitsbreite, das ist der nächste Punkt. Mhm. Und das kann ich halt genau vorgeben nach den verschiedenen angehängten Geräten, die hinten am Trecker dranhängen. Und dann kann ich ihm zum Beispiel 4 Meter oder 5 Meter vorgeben und dann fährt er immer genau im gleichen Abstand diese 5 Meter über das ganze Feld drüber hinweg.
Mhm. Lars, du bist ja Geschäftsführer der Betriebsgemeinschaft Terra Elm, zu der auch der Hof von Lukas Vater gehört, auf dem Lukas und Gregor viel Zeit verbringen. Ist das einfach der Standard eben auch inzwischen, diese Technik, die du gerade beschreibst? Gehört das, ist völlig normal dazu bei allen?
Vielleicht noch nicht bei allen, aber ein Großteil der Landwirtschaft nutzt diese Technik jetzt mittlerweile zu erleichtern und eben wirtschaftlich zu sein im Konkurrenzdruck der anderen.
Natürlich braucht man in der Landwirtschaft nicht nur Traktoren, da gibt es jede Menge unterschiedliche Maschinen und Technik. Darüber hören wir gleich noch mehr, denn unsere Mikado-Reporterin Lena hat ja Lars auf seinem Hof besucht. Words, I can hear the whispers about me, about me. It hurts if I let all the poison in, if I let them win. When your mouth make it rain, you're trying to put my fire out. You feel better now, yeah. Spill your hate, bring your waste and throw it right into my flames. But what you will know, I am the bonfire, you make me stronger. Bonfire, Felix Jähn featuring Alma. Und den Titel haben wir euch ja letzte Woche auch in unserem Musiktipp vorgestellt, in Zusammenarbeit mit Enjoy. Das wird es bei uns in Zukunft einmal im Monat geben. Ihr hört Mikado am Morgen hier, Radio für Kinder auf NDR Info. Und wir sprechen heute über die technischen Helferlein der Landwirte. Ja, damit Schubkarre und Saatgut auf zum Acker und dann Schaufel für Schaufel säen. Das gibt's nicht mehr. Lukas und Gregor, ihr habt vorhin schon erzählt, jetzt wird bei euch auf dem Hof in Destedt gerade wieder ausgesät für nächstes Jahr. Der Weizen ist gerade ausgebracht worden. Was ist denn sonst gerade so an Arbeit, die auf dem Hof so ansteht? Gregor, wo hilfst du aktuell so ein bisschen mit?
Also beim Säen, dann auch noch beim Maschinen sauber machen.
Beim Maschinen sauber machen? Wie funktioniert das? Geht man da so mit dem Lappen bei oder wie macht ihr das?
Nee, da haben wir einen Hochdruckreiniger und damit spritzen wir dann den Trecker ab und dann müssen wir halt noch so kleine Arbeiten, zum Beispiel jetzt von innen mal den Trecker aussaugen oder so und mal Luftfilter sauber machen.
Und wir haben ja gerade schon gehört, was für eine präzise Traktortechnik es bei euch auf dem Hof gibt, ne? Und die ist natürlich Teil einer größeren, ziemlich neuen technischen Richtung in der Landwirtschaft, die sich Precision Farming nennt. Precision Farming ist Englisch und bedeutet präzises Landwirtschaften, könnte man so übersetzen. Da geht es also darum, dass eben so genau wie möglich gewirtschaftet wird. Und das macht die Technik digital gesteuert, also per Computer. Und wie das genau funktioniert, das hat sich Mikado-Reporterin Lena Maria Reas bei Lars auf dem Hof in Destedt angeschaut.
Lars Havela sitzt in seinem Büro auf dem großen Gutsgelände in Destedt und schaut konzentriert auf einen Computerbildschirm. Darauf ist eine Karte zu sehen, die einen seiner Äcker zeigt.
Ich möchte jetzt gerne das Feld düngen, möchte aber nur da düngen, wo der Dünger fehlt und wo Dünger genug ist. Da soll nicht gedüngt werden.
Das Computerprogramm weiß, an welchen Stellen auf dem Acker der Boden viele Nährstoffe hat und nicht gedüngt werden muss. Diese Flächen werden in der Karte hellgrün dargestellt. Doch es gibt auf diesem Acker auch Flächen in vielen anderen Grüntönen. Je dunkler die Farbe ist, desto weniger Nährstoffe sind dort im Boden. Doch woher weiß das Computerprogramm das? In den Treckern und Maschinen, die bei Lars über die Felder fahren, sind ein kleiner Computer und Messgeräte eingebaut. Diese Messgeräte überprüfen während der Fahrt, wie viel Magnesium, Phosphat und Stickstoff im Boden ist und schicken diese Daten direkt an den kleinen Computer auf dem Trecker. Der wiederum speist die Informationen in Lars' Computer im Büro ein, sodass das Computerprogramm die Karten erstellen kann.
Die dunklen Felder, da kommt viel Dünger hin und die hellen Felder, da kommt relativ wenig Dünger hin.
Auf dem Feld verteilt wird der Dünger aber natürlich nach wie vor mit einer Streumaschine, die von einem Trecker gezogen wird. Doch auch hier kommt der Computer auf dem Trecker zum Einsatz. Denn er steuert, an welcher Stelle wie viel Dünger ausgebracht wird. Dafür muss Lars an seinem Computer im Büro bestimmte Daten eingeben und auf einem USB-Stick speichern. Den steckt er dann in den kleinen Computer des Treckers.
Die Daten werden jetzt vom USB-Stick in das Gerät eingelesen. Und wenn ich da bin, weiß der, auf welchem Feld ich bin. Und dann sucht er sich die dazugehörigen Daten und bringt den Dünger genauso aus, wie wir es im Büro eingestellt haben.
Eine Technik, die Lars die Arbeit auf dem Feld deutlich erleichtert und verkürzt.
Früher musste man halt vom Trecker absteigen, musste auf dem Acker gucken, musste die Körner zählen, die auf dem Acker ausgestreut wurden. Und heute ist es eigentlich so, dass man viel übers Büro macht und hat auch viele Hilfsmittel durch diese digitalen Bodenkarten oder digitale Düngererfassung der Flächen, dass man die Arbeit einfach nur verschoben hat, mehr ins Büro und weniger Handarbeit auf dem Feld.
Ja, irre, was alles geht heute, oder? Bei mir zu Gast auch noch Theresa vom Kassenshof. Theresa, ist es bei dir auf dem Hof oder bei euch auf dem Hof, so wie Lars gerade gesagt hat, so ein Verschieben der Arbeit oder macht die Technik die Arbeit bei euch auch körperlich leichter tatsächlich?
Ja, es ist auch körperlich wirklich ein Unterschied. Ja. Das schon, weil man einfach nicht mehr per Hand zum Beispiel füttern muss, sondern weil das automatisch funktioniert. Aber ja, man hat mehr Zeit zum Nachdenken. Man hat mehr Zeit, um die Arbeit einfach besser zu machen, konzentrierter zu machen. Und man kann die Arbeit auch so ein bisschen verschieben. Das heißt, man muss nicht mehr immer 7-mal am Tag in den Stall gehen, sondern man muss nur noch 2-mal den Tag in den Stall gehen zum Beispiel. Also es macht es so ein bisschen angenehmer für die ganze Familie. Mhm. Das ist ein großer Vorteil.
Mhm. Lars, wie ist das bei euch? Ist das wirklich viel auch Körperkraft, die da eben abgenommen wird? Und macht es das Leben der Landwirte sozusagen so ein bisschen leichter dadurch?
Das tut es auf jeden Fall. Also da haben wir extreme Erleichterung der letzten Jahre, weil man musste das früher alles mit der Hand tragen. Ne? Das ganze Saatgut und die ganze Ausbringtechnik war viel komplizierter und viel muskelintensiver, als es heute ist. Heute geht das alles elektrohydraulisch. Da drückt man nur noch auf Knöpfe und braucht keine Hebel mehr, Bewegung und nichts.
Lars, bei euch sind es ja 6 landwirtschaftliche Betriebe, die sich zu einer Hofgemeinschaft Terra Elm zusammengeschlossen haben. Natürlich viel größer als der Kassenshof, von dem Theresa heute hier ist. Und da stecken ja auch verschiedene Grundideen im Grunde von Landwirtschaft dahinter. Ne? Manche Betriebe arbeiten nach bestimmten Regeln, um Bio-Qualität zu erzielen, nehmen also in Kauf, dass sie weniger produzieren, dafür aber ein bisschen teurer verkaufen. Andere Betriebe sind größer, produzieren auch gute Lebensmittel, entscheiden sich aber gegen das Konzept Bio. Theresa, ihr produziert ja Bio und Nicht-Bio, ne? Lars ausschließlich in Nicht-Bio. Reden Biobauern und Nicht-Biobauern ganz normal miteinander oder sind das zwei Welten, in denen man sich eher nicht so über den Weg läuft? Wie ist das? Ich frage mal Theresa hier, weil du lachst schon so im Studio.
Ja, also natürlich schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Natürlich redet man miteinander. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Beides kann es geben in Deutschland. Es ist ja auch beides gefragt. Und da kann man immer sagen, also ganz kompliziert ausgedrückt, die Nachfrage macht es einfach. Wenn jemand es kaufen möchte, dann produziert man es auch. Aber man muss auch immer überlegen, wir wollen ja alle Menschen in Deutschland gut mit Lebensmitteln versorgen können und nur mit Bio ist das schwierig.
Und ihr habt vorhin, als die Musik gelaufen ist, habt ihr auch noch was erzählt, Theresa und Lars, das fand ich ganz spannend, dass es natürlich auch darauf ankommt, wo man welchen Boden hat. Also es gibt bestimmte Böden, an denen kann man bestimmte Sachen vielleicht besonders gut anbauen, besonders ertragreich und den anderen eben gar nicht so. Lars, wie ist das bei euch?
Zu dem Thema Bio, wo das hingehört und wo man das gut umsetzen kann, bin ich absolut der Freund davon. Also natürlich rede ich mit Biolandwirtschaft oder Biobetrieben genauso wie mit jedem anderen Menschen, den ich kenne auch. Aber jeder verschiedene oder die verschiedenen Bodenarten birgen natürlich verschiedene Ertragsstrukturen und da reagieren wir zurzeit mit konventioneller Landwirtschaft besser drauf, auch auf den Unkraut- und Ungräserdruck, als zum Beispiel, wenn wir jetzt biologisch wirtschaften würden. Also ich denke schon, dass wir auch überleben würden, ja, auch wenn wir biologisch produzieren, aber dann ist deutlich mehr Aufwand und Arbeit erforderlich, als wir das zurzeit haben.
Ihr hört Mikado am Morgen, Radio für Kinder auf NDR Info. Und heute geht es bei uns um Technik in der Landwirtschaft. Meine Gäste sind Theresa Marie Pelker vom Kassenshof am Rande der Lüneburger Heide. Dort werden Spargel und Kartoffeln angebaut und ihr habt Hühner und Gänse. Und aus Hannover zugeschaltet sind uns Lars Havela mit Lukas und Gregor von der Betriebsgemeinschaft Terra Elm. Da haben sich 6 Betriebe in Destedt in der Nähe von Braunschweig zusammengeschlossen und ihr baut verschiedenes Getreide an. Und wir haben gehört, auf beiden Höfen ist Technik im Einsatz, ja, jede Menge auch. Gregor, kannst du dir eigentlich zum Beispiel gut vorstellen, irgendwann auch mal selber in die Landwirtschaft zu gehen?
Ja.
Was würde dir daran Spaß machen? Was wäre so das, was dich so ein bisschen packt momentan daran?
Mit den großen Maschinen arbeiten.
Wie ist das denn bei euch, Lars und Theresa? Muss man sich eigentlich dauernd technisch fortbilden? Also Lars, du hast ja gerade erzählt, dass eben so bestimmte Sachen halt vor 10 Jahren noch ganz anders waren, ne? Da muss man wahrscheinlich ja unglaublich viel lernen immer wieder, oder?
Ja, also es gibt jetzt mittlerweile für jede Maschine, die man so kauft, die so eine Technik dran hat, gibt es spezielle Einweisungen. Mhm. Das heißt also, man kommt da alleine so richtig gar nicht mehr zurecht. Also wenn es zum Beispiel ein großer Mähdrescher ist, dann gibt es eine Schulung dazu, meistens über einen Tag. Und dann fährt man dahin mit den Mitarbeitern, die dieses Gerät bedienen. Und dann wird einem das da vor Ort anständig erklärt.
Also wenn jetzt jemand, der sich damit noch überhaupt nicht auskennt, wenn du den auf den Mähdrescher setzen würdest, der wüsste wahrscheinlich überhaupt nicht, wo es überhaupt auch nur angeht, oder? Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, also an würde er ihn wahrscheinlich noch kriegen, aber ich denke, mit dem Losfahren wird es schon schwierig.
Ja, Theresa, wie ist es bei euch? Ist das auch sowas, dass man tatsächlich immer selber auch guckt, ach Mensch, was wäre denn für unseren Hof jetzt noch wichtig? Wo können wir noch was machen? Oder hat es nicht so eine große Bedeutung? Ihr habt ja, seid ja ein bisschen kleinerer Hof auch, ne?
Ja, das ist so. Aber wir haben zum Beispiel seit einigen Jahren auch eine Spargelsortiermaschine, die ganz viel Technik mit bei hat. Also da entwickelt sich immer was weiter. Und man lernt das aber wirklich mit sehr viel Freude dann kennen. Einfach, weil das so spannende Maschinen sind, die auch wirklich begeistern können.
Mhm. Was wird denn noch wirklich von Hand erledigt? Also wo braucht man wirklich noch Körperkraft und auch den Menschen, der eben so wirklich dabei ist und was tut? Theresa, die Frage an dich nochmal erst.
Ja, also im Stall muss man wirklich natürlich einfach da sein. Ne? Man muss wirklich gucken, wie geht es den Hühnern. Das kann keine Maschine in der Gänze und Tiefe, wie man selbst als Mensch das machen kann. Also man muss da einfach präsent sein, da sein und sich auch mit den Tieren beschäftigen. Das ist so und das bleibt auch Gott sei Dank so. Draußen ist es auch bei uns im Ackerbau immer noch relativ viel, auch mal körperliche Arbeit. Mhm. Also ich selbst arbeite da gar nicht viel mit. Ich habe einen Bruder, der hat eine Statur, der ist fast das Doppelte von mir. Mhm. Der ist einfach sehr groß und kräftig und der ist da auch, der geht da drin auf und das ist seine Leidenschaft. Und der macht das auch nichts aus, diese körperliche Arbeit. Für mich wäre das schon ein kleines Problem manchmal. Ich bin, eine kleine Frau.
Na, du bist so 1,60 und klein und zierlich, muss man wirklich sagen. Genau.
Ja.
Lars, wie ist das bei euch auf der Hofgemeinschaft? Oder ich frage vielleicht erstmal Lukas und Gregor, was fällt euch ein? Wo braucht man in Destedt wirklich noch den Menschen? Was wird wirklich von Hand erledigt, Gregor?
Wenn wir Blühstreifen aussehen, dann haben wir dann noch so eine Saatsäcke und dann ist das da drin und dann schütten wir das halt noch in die Saatmaschine, Maschinen abschmieren, ja.
Blühstreifen sind was genau?
Da ist immer so ein kleines Ende vom Feld, da kommt halt Sonnenblumen, verschiedene Grassorten, wie Lars schon gesagt hat, das Lischgras drauf. Mhm. Ja.
Okay, und das macht man dann eben noch wirklich von Hand. Lukas, fällt dir noch was ein, wozu man den Menschen wirklich noch quasi körperlich auch braucht auf dem Bauernhof?
Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Grubberschare austauschen, dann das machen wir das noch selber.
Grubberschare, was ist der Grubber? Kannst du das einmal erklären?
Ja, das sind halt mehrere Zinken dran und am Ende läuft da noch so eine Walze hinterher.
Okay, also das heißt, an den Maschinen, die müssen natürlich auch gewartet werden und so. Also insofern, genau, verteilt sich da wirklich die Arbeit ein bisschen um. Lars, magst du noch ergänzen?
Es ist so, dass natürlich das Auge des Landwirts nicht zersetzt. Also
ja.
Was die Jungs gerade gesagt haben, bezieht sich mehr so auf die praktische Arbeit, Handarbeit, Maschinenreparatur, Wartung, Pflege. Aber es gibt keine Maschine, die Arbeit des Auges abnimmt von mir oder von uns Landwirten in der Zunft allgemein. Ich muss schon raus aufs Feld, muss da zu Fuß rübergehen, muss mir die Pflanzen angucken, muss mir die Unkräuter, Ungräser angucken, die aufgelaufen sind, die ich nicht haben möchte. muss die Qualität einschätzen können von den Früchten, die ich ausgesät habe. Das ist unersetzlich und das wird auch eigentlich immer so bleiben. Der Computer und die ganze Technik, die wir nutzen, ist eigentlich ein Hilfsmittel für uns, um uns zu entlasten, aber wir können noch nicht zu Hause bleiben und können das von zu Hause aus machen.
Und wahrscheinlich würdest du das ja auch nicht wollen, oder? Das ist ja wahrscheinlich auch das, was irgendwie ja auch Spaß an dem Job macht, oder wie geht dir das?
Deswegen bin ich Landwirt geworden. Ich brauche Boden unter meinen Füßen und zwischen meinen Händen und deswegen ist das so, wie es ist, ist es genau gut so.
Vielen Dank, Theresa Marie Pelker vom Kassenshof in Insmühlen und Lars Havela mit Lukas und Gregor von der Betriebsgemeinschaft Terra Elm in Destedt bei Braunschweig. Ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr darüber, wie ein moderner Bauernhof funktioniert. Vielen Dank euch und tschüss!
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 Mikado am Morgen gleich noch mit einem aktuellen Filmtipp für euch.
Dringende Dinge, Dinge, die dringend sind, machen sich obwohl sie nicht wichtig sind. Was dringend ist, ist lange noch nicht wichtig. Flink, flink wie der Blitz, ich sprinte mit allen mit Antrieb. Was treibt uns an? Was treibt uns an den Rand des Schlappseins? Langsam mach ich schlapp. Zügig macht müde. Halt, wir sprinten in den Stillstand.
Ihr hört Mikado am Morgen auf NDR Info, heute mit einem aktuellen Filmtipp für euch. Am Donnerstag frisch in den Kinos angelaufen ist Burg Schreckenstein. Ja, den Titel kennen eure Eltern ganz bestimmt. Das war früher eine sehr beliebte Kinderbuchserie. Der Film ist jetzt aber ganz neu und Mathilda und Johanna haben ihn sich schon einmal angesehen.
Also in dem Film geht es um einen Jungen, der in ein Internat sollte, weil seine Eltern nicht mehr Zeit für ihn hatten. Und dann wollte er erst gar nicht in das Internat und dann wollte er aber hinterher gar nicht mehr weg.
Eine Internatsgeschichte also. Der Junge, der ins Internat muss, heißt Stefan. Und nach so ein paar Anfangsschwierigkeiten findet er Freunde. Und zusammen tun sie das, was man eben so tut auf dem Internat. Streiche spielen, ja, am liebsten den Mädchen vom benachbarten Internat Rosenfels.
Es gibt so einen kleinen Krieg zwischen Jungs und Mädchen. Also die Jungs tun Hühner in die Klassenräume.
Oh Mann, sind die laut. Vielleicht haben die Hunger.
Und darauf machen die Mädchen was anderes. Also die verstecken sozusagen die Klamotten, verteilen die überall von den Jungs.
Die waren in unserem Zimmer, während wir geschlafen haben. Das muss man sich mal vorstellen.
Wenn sie denken, sie können das so mit uns machen, dann werden wir ihnen das Gegenteil beweisen.
Für einen Streich gibt's dann allerdings richtig Ärger. Die Jungs aktivieren die Sprinkleranlage im Schlafsaal der Mädchen und...
Die Mädchenschlafzimmer wurden durchnässt und deswegen müssen sie vorübergehend zu den Jungs ziehen.
Ihr müsst alle aus euren Zimmern raus.
Was? Nein, das geht doch gar nicht.
Warum?
Weil dort die Mädchenklasse aus Rosenfels einziehen wird.
Das bitte?
Ist ein das ist unmöglich.
Warum? Unmöglich.
Wieso sollen
bei der Begutachtung des Schadens wurde festgestellt, dass die Tragbalken des Schlafsaals morsch sind. Jetzt wird das ganze Stockwerk geprüft und wenn nötig saniert. Das kann, je nach Aufwand, mehrere Monate.
Monate?
Und so lange wird diese Mädchenklasse auf Burg Schreckenstein wohnen.
Oh nein!
Aber das ist doch nicht unsere Schuld.
Ja. Niemals mit meiner Schwester, das ist die volle Zicke.
Das heißt, ihr räumt bitte bis morgen früh eure Zimmer.
Bis morgen?
Morgen?
Das ist viel zu wenig Zeit. Nein,
nicht für mich.
Tja, Jungs, tut mir leid. Aber der Schuss ging nach hinten los.
Ja, und dann geht der ganze Spaß erst richtig los. Mathilda und Johanna hat der Film richtig gut gefallen.
Ich finde es gut, dass das im Internat spielt, denn ich mag gerne Filme, die im Internat spielen, weil da zum Beispiel keine Eltern dabei sind.
Ich fand gut, dass es viel in der Nacht gespielt hat, dann war es so düster und dann hat man auch einige Sachen nicht so gut erkannt und dann hat man sich, wenn da was Gruseliges kam, auch so selber mit erschrocken.
Es ist ein spannender Film und ein lustiger Film. Also ich würde den eher 10-jährigen Kindern vorschlagen, aber er ist ja nicht so gruselig. Also es könnten auch jüngere sein.
Ich würde auch so sagen, für richtig so 10-, 11-jährige, aber es wäre jetzt auch nicht ein Drama oder schlimm oder so, wenn es doch Sechsjährige gucken würden.
Unser Filmtipp bei Mikado am Morgen. Burg Schreckenstein, jetzt in vielen Städten im Kino zu sehen. Das war Mikado am Morgen. Für euch heute im Mikado-Team waren Sabine Korbmann in der Regie und an den Reglern für den guten Ton Christian Beseke. Am Mikrofon war ich. Ich bin Jessica Schlage. Bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.